dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. Das Pascha-Fest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er meinte aber den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Liebe Schwestern und Brüder, ein unangenehmes Evangelium ist das, dieses Evangelium von der Tempelreinigung. Dieser Jesus passt überhaupt nicht in das Bild rein, das wir normalerweise von Jesus haben. Jesus, der gütig ist, der sanftmütig ist, der für alle Verständnis hat, der über alles hinwegsieht, der Sünden vergibt, und dann sowas. Ein äußerst unangenehmes Evangelium. Und ich habe mich 33 Jahre gedrückt, über dieses Evangelium zu predigen. Aber irgendwann muss es mal dran. Sehen Sie, wenn Jesus wenigstens noch mit den Geldwechslern und den Verkäufern verhandelt hätte im Tempel und hätte gesagt: Mensch, such doch einen Platz aus zum Geldwechseln, wo ihr den Gottesdienst nicht stört. Das hätte man ja noch verstehen können. Aber nein, der nimmt ein paar Stricke, macht eine Geißel daraus, stößt die Tische um, das Geld rollt überall hin, die Verkäufer und die Rinder und Schafe werden rausgetrieben. Weg mit euch, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Äußerst unangenehm. Aber man muss ja mal die Frage stellen: Was würde dieser Jesus wohl machen, wenn er heute in unsere Tempel käme? Was würde Jesus machen, wenn er in den Xantener Dom käme, wo dann hinten ein großer Tisch steht, wo du alles Mögliche kaufen kannst, Kunstbände, Aufkleber, alles Mögliche? Würde er dann auch sagen: Schaff das weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle? Meine, man muss ja immer daran denken, was da im Tempel damals passiert ist, das war ja etwas, was eigentlich geboten war. Sehen Sie, die Leute sind ja zum Tempel gekommen, um ein Opfertier darzubringen. Und dann hat man im Tempelvorhof diese Opfertiere verkauft. Wenn die Leute aus aller Herrgottsländer nach Jerusalem kamen, konnten die ja nicht Stiere und Böcke und so weiter mitbringen. Dann hat man die im Tempelvorhof gekauft. Oder mit den Geldwechslern: Es war Pflicht, dass jeder erwachsene Jude einmal im Jahr die Tempelsteuer zahlte. Aber die Tempelsteuer durfte man nur mit jüdischem Geld bezahlen und nicht mit römischen oder griechischen Münzen. Und deswegen waren die Wechsler da, wenn aus allen Mittelmeerländern die Leute nach Jerusalem zur Wallfahrt kamen. Eigentlich war das doch was ganz Normales. und trotzdem diese Reaktion Jesu. Und wieder die Frage, was würde er heute machen, wenn er sieht, dass überall bei uns Kerzen, Medaillen und so weiter verkauft werden? Was würde Jesus heute in manchem Wallfahrtsort machen? Würde er dann vielleicht auch sagen, macht diesen Ort nicht zu einer Markthalle oder zu einer Räuberhöhle? Oder wenn ich daran denke, wenn du in manche Kirchen reinkommst heute, da kleben überall Plakate an den Wänden und an den Säulen mit Einladung dazu, hier die Miserio Collectum, was da alles klebt. Würde Jesus dann auch kommen und würde sagen, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer wandelnden Litfaßsäule? Oder in einen ganz anderen Bereich rein. Ich kann mich erinnern, als ich Priester wurde, da gab es zu bestimmten Zeiten des Kirchenjahres sogenannte kirchenmusikalische Andachten. Die waren dann meistens von Orchestermitgliedern oder vom Kirchenchor mitgestaltet. Aber im Zentrum stand die Andacht, die Verehrung Gottes. Und alles, was da getan wurde, diente zur Verherrlichung Gottes. Aber guck dir mal heute in der Kirchenzeitung oder in der Tageszeitung die Anzeigen an, dann steht da, der Kirchenchor von so und so führt die Krönungsmesse von Mozart auf. Es spielt das Orchester von da und da unter dem und dem Dirigenten. Dass da auch noch eine Eucharistiefeier mit verbunden ist, das läuft unter ferner Liefen. Hauptsache, wir haben eine Messe aufgeführt. Würde Jesus dann auch sagen, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Konzerthalle gemacht? Sind ja doch Fragen, die man sich stellen muss. Und müssen wir da vielleicht Einkehr halten, vielleicht sogar Umkehr halten, auch heute, genauso wie damals? Aber die ganze Sache geht noch eine Spur tiefer. Es geht ja nicht nur um das Kirchengebäude und es geht auch nicht nur um das Tempelgebäude damals in Jerusalem. Da schreibt im ersten Korintherbrief der Apostel Paulus zu der Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr, die Gemeinde, die Kirchenmitglieder, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Und wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir, die Kirche, die Gemeindemitglieder, sind der Tempel Gottes und er ist heilig. Was würde Jesus sagen, wenn er sich diesen Tempel, die Kirche, heute anschauen würde? Würde er dann auch entsetzt sein? Nur mal zwei Beispiele dafür. Sehen Sie, wenn heute gang und gäbe ist, dass in unseren Bistümern, auch im Bistum Münster, die Pfarrgemeinden fusionieren müssen. Es liegt ja jetzt an, dass wir mit Wachnau und Wankum fusionieren und die Strahlener Pfarreien auch. Ist ja Land auf, Land ab so. Und wenn man dann die ganzen Ausdrücke, die da gebraucht werden, sich mal genau unter die Lupe nimmt, dann sind die alle aus der Wirtschaft genommen, aus dem Geschäftsleben genommen. Und wenn dann Leute heute kommen, auch in unserer Gemeinde, und kritisieren und sagen, Mensch, nochmal, das könnte genauso gut der Konzernchef eines Großbetriebes schreiben. Der hat ja recht, so ein Mann, wenn er das sagt. Würde Jesus dann auch sagen, ihr müsst euch auf das besinnen als Kirche, was eure Kernaufgabe ist. Und das ist die Verkündigung des Evangeliums und die Anbetung und Verherrlichung Gottes und der Dienst am Nächsten. Und ihr kümmert euch nur, wie es wirtschaftlich alles weitergeht. Die haben ja recht, die Kritiker. Die Kirche Gottes ist der Tempel Gottes, der ist heilig und der seid ihr, sagt Paulus. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Kirche ist der Tempel Gottes und er ist heilig, sondern er sagt auch von dem einzelnen Christen, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, dass jeder von uns in seinem Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wissen Sie, in welchem Zusammenhang Paulus das schreibt? Ein Satz vorher heißt es, hütet euch vor der Unzucht. Wer Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Und dann heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Ist das nicht ein typisches Kennzeichen unserer Zeit heute, wo wir uns noch viel darauf einbilden, die große sexuelle Freizügigkeit, dass Unzucht an der Tagesordnung ist, bis hin zu ganz perversen Formen heute? Dass wir das nicht nur tolerieren, sondern dass wir das im Grunde genommen weitestgehend für das Normalste halten, aber du schädigst den Tempel des Heiligen Geistes. Und das geht nicht ungestraft so. Würde Jesus heute auch sagen, ich habe euch einen Leib geschenkt, den Tempel des Heiligen Geistes, und ihr habt daraus vielleicht sogar ein Bordell gemacht. Schon erschreckend, wenn man so eine Geschichte von der Tempelreinigung einmal konkretisiert auf unsere Situation hin. Aber es gibt noch eine vierte Weise, wie vom Tempel die Rede ist, heute im Evangelium. Da sagt Jesus am Ende des Evangeliums heute zu den Juden, als sie ihn fragen, in welcher Vollmacht tust du das, wer hat dir das Recht dazu gegeben, da sagt er ihnen, reißt diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und dann steht dabei, er meinte den Tempel seines Leibes, nicht das Bauwerk. Der Tempel seines Leibes ist wirklich niedergerissen worden. Man hat ihn gegeißelt, man hat ihn mit Dornen gekrönt und hat ihn schließlich am Kreuz verbluten lassen. Sein Tempel ist wirklich zerstört worden. Aber, und jetzt kommt das Aber Gottes, er ist nicht zerstört geblieben. Gott hat ihn nach 3 Tagen auferweckt von den Toten. Und das ist ein Zeichen der Hoffnung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass auch am Tempel der Kirche, ich meine jetzt nicht das Gebäude, sondern die Gemeinde der Gläubigen und die einzelnen Gläubigen, es wird wahrscheinlich so sein, dass da vieles niederbricht und kaputt geht. Aber die Hoffnung besteht darin, dass Jesus die Kraft hat, auch den Leib seiner Kirche wieder aufzurichten. Sehen Sie, es ist schon einmal eine Kirche fast kaputt gegangen daran, dass man meinetwegen zu Luthers Zeiten den Ablasshandel in den Mittelpunkt gestellt hat. Da ist die Kirche fast dran zerbrochen. Aber Jesus hat die Kraft gehabt, seinen Leib zu erneuern. Die Kirche ist schon mal fast zerbrochen an sexueller Freizügigkeit. Das ging hin bis zu den Päpsten. Aber Jesus hat die Kraft gehabt, seine Kirche zu erneuern und sie zu einer neuen Blüte zu führen. Und selbst wenn er heute vieles kritisiert, wenn er heute vielleicht auch einen Strick nehmen würde und würde die Kirche geißeln, er hat auch die Kraft, uns heute aufzurichten und aufzubauen. Amen.